ARD Sounds. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Merit Reh im Studio. Seit heute steht ein neues Straßenschild vor dem Berliner Abgeordnetenhaus, Margot-Friedländer-Platz. Damit würdigt das Land Berlin die bekannte Holocaust-Überlebende und Mahnerin. Vor einem Jahr war sie im Alter von 103 Jahren gestorben. Landespolitikreporterin Sabine Müller war beim Festakt dabei.
Trauer über den Verlust von Margot Friedländer, aber auch Freude, diese außergewöhnliche Frau gekannt zu haben und sie ehren zu dürfen. Beides schwingt in den Reden mit.
Wir haben sie alle noch vor Augen. Ja, sie war eine kleine Frau, aber sie war eine ganz große Persönlichkeit. Sie war eine starke, eine mutige Frau. Niemand konnte sich ihrer zarten Stärke entziehen.
Der Vorplatz des Parlaments sei ein guter Ort, um an Margot Friedländer zu erinnern, sagt Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner. Die Herzkammer der Demokratie, hier werde gegen Antisemitismus und für Freiheit, Vielfalt, Toleranz gekämpft. Parlamentspräsidentin Cornelia Seibel zeichnet Friedländers Leben nach, wie sie das Konzentrationslager Theresienstadt überlebte und mit 88 Jahren aus den USA zurück in ihre Heimatstadt Berlin kam, um zu sprechen für die, die nicht mehr sprechen konnten und vor allem jungen Menschen vom Holocaust zu erzählen. Die Benennung des Platzes sieht Seibel als dauerhafte Mahnung und Auftrag für die Zukunft.
So wie Sie mit 88 Jahren in Berlin noch einmal von vorne anfingen, so haben wir alle die Möglichkeit, Margot Friedländers Worte zu leben, jeden Tag. Menschlichkeit, Herzenswärme, Vergebung, Toleranz und Mut.
Eigentlich dürfen Persönlichkeiten in Berlin frühestens 5 Jahre nach ihrem Tod mit einem Platz oder Straßennamen geehrt werden. Für Margot Friedländer machte die Stadt eine Ausnahme. Aber nicht nur der Vorplatz des Abgeordnetenhauses ist jetzt nach Friedländer benannt. Auch das Hans-Karossa-Gymnasium in Spandau wird bald ihren Namen tragen.
Irgendwo auf der Welt gibt's ein kleines bisschen Glück und ich träum davon in jedem Augenblick.
Der Chor der Schule singt. Schülerin Ranim Hachim stellt in ihrer Rede die ängstliche Frage, werden wir es in Deutschland schaffen, unsere Menschlichkeit zu bewahren?
Hass und Hetze scheinen im Alltag unserer Gesellschaft fest verankert. Besonders wenn Begriffe wie Remigration durch den öffentlichen Diskurs hallen, ist das für mich keine abstrakte Debatte.
Dafür gibt es großen Applaus. Nur bei der AfD, wo Remigration im Wahlprogramm stehen wird, klatscht niemand. Ranim appelliert an alle Abgeordneten, Friedländers Botschaft der Toleranz solle ihnen bei allen Entscheidungen als Kompass dienen. Margot Friedländer, eine außergewöhnliche Frau, die auch nach ihrem Tod weiterleben soll, das ist die Botschaft des heutigen Tages.
Der Bericht von Sabine Müller. Schon seit 2 Jahren soll Berlin besonders lange Trambahnen bekommen, sogenannte Urbanliner. Denn allein auf der Linie M4 sind täglich 100.000 Fahrgäste unterwegs. Aber mehrfach wurde das Projekt verschoben. Zuletzt platzte die feierliche Premierenfahrt im Februar. Die erforderliche Zulassung für die Urbanliner fehlte nämlich. Jetzt aber gibt es dazu Neues. RBB24-Landespolitikreporter Thorsten Gabriel weiß mehr.
Man kann nur ahnen, welches Gewitter hinter den Kulissen der BVG getobt haben mag, nach der spektakulären Absage der Urbanliner-Premiere im Februar. Alle waren sie schon eingeladen, einschließlich des regierenden Bürgermeisters. Und dann kam das aus. Keine Zulassung für die mit 50 Metern besonders langen und damit besonders schweren Straßenbahnen. Das muss die BVG auf ihre Kappe nehmen, betont der Chef der Berliner Verkehrsbetriebe Henrik Falk auch 2,5 Monate später noch mehrfach reumütig.
Die Prozesse haben wir uns jetzt nochmal angesehen, dass insbesondere die Kommunikation mit der TAB und das ist unsere Verantwortung nicht gut lief. Da war einiges nachzuziehen.
TAB, das ist die technische Aufsichtsbehörde, also diejenige, in deren Hand es liegt, ob Fahrzeuge auf die Schiene oder Straße dürfen oder nicht. Die hatte im Februar im Bereich des Alexanderplatzes ihre Stoppkelle gehoben und das von der BVG verwendete Belastungsszenario zurückgewiesen. Folgt man den Worten Falks, ist das jetzt auf Seiten der BVG geklärt.
Gleichzeitig haben wir uns seitdem ganz seriös mit der technischen Aufsichtsbehörde auf den Weg gemacht, nochmal ein weiteres Belastungsszenario zu rechnen, haben das nochmal gegenchecken lassen und haben jetzt, glaube ich, einen sehr, sehr belastbaren Plan, wie wir vorgehen, damit wir im Sommer diesen Jahres den Urbanliner auf der M4 sehen werden.
Konkret geht es um 2 Punkte am Alexanderplatz, oberhalb der U-Bahnhöfe im Untergrund. bei denen auf neuer Berechnungsgrundlage nun nachgebessert werden soll.
Wir haben jetzt mal eine Annahme gewählt, dass das Fahrzeug mit knapp 7 Menschen pro Quadratmeter belastet ist. Darauf ist das jetzt ausgelegt. Wir ziehen jetzt an 2 Punkten bei der U2, U5 nochmal Säulen nach und dann sind wir, glaube ich, auf dem Weg, dass wir dann die Zulassung bekommen.
Klingt maximal unspektakulär. 2 Stützen auf dem Bahnsteig der U2, eine weitere am Übergang zur U-Bahn-Linie 5. Aufwand und Kosten werden sich in Grenzen halten und, wichtig, den Fahrbetrieb werden die Mini-Baustellen nicht beeinträchtigen. Läuft alles nach neuem Plan und erteilt die Aufsichtsbehörde am Ende die Zulassung, können die ersten 5 bereits eingetroffenen Urbanliner in den Alltagsbetrieb gehen. Weitere 15 Fahrzeuge sollen bis zum Jahresende folgen und schrittweise die alte Baureihe GT6 ablösen, die derzeit wegen der hohen Nachfrage schon in Doppellänge unterwegs ist. In den nächsten Jahren sollen dann nochmal 15 Wagen dazukommen, alle auf der Linie M4. Später sollen sie auch auf weiteren Linien zum Einsatz kommen.
Die neue XXL-Tram soll ab Sommer durch Berlin rollen, Thorsten Gabriel informierte. Vor 3 Wochen hat die Bundesgesundheitsministerin ihre Reformpläne für die künftige Finanzierung der Krankenkassen skizziert. Ärzte und Vertreter von Krankenhäusern der Hauptstadt befürchten einen Kahlschlag im Berliner Gesundheitssystem. RBB24-Reporterin Oda Tischewski fasst zusammen.
Wer schon einmal in Berlin monatelang auf einen Facharzttermin gewartet hat, für den klingt das, was Dr. Burkhard Ruppert, Chefvertreter der Berliner Kassenärzte, hier beschreibt, wie ein Albtraum mit Ansage.
Das werden die Berlinerinnen daran spüren, dass es Arztpraxen geben wird, die sicherlich vorzeitig aufhören werden. Das wissen wir aus einer Befragung. Wir wissen aber auch, dass jüngere Ärzte jetzt überlegen, ob sie überhaupt noch anfangen. Das heißt, es wird vielfältig spürbar werden.
Noch längere Wartezeiten, noch mehr herumtelefonieren, bis sich eine Praxis findet, die Neupatienten überhaupt aufnimmt. Und für die Ärzte weniger Geld, weniger Perspektiven.
Das Honorar wird deutlich weniger. Bei den Hals-Nasen-Ohrenärzten zum Beispiel rechnen wir um 20% Mindereinnahmen. Und das ist schon existenziell bedrohlich. Das wissen wir auch, weil uns die Ärzte entsprechend darüber informiert haben.
Die eigene Praxis wird für Ärztinnen und Ärzte also immer unattraktiver. Dabei werden die Niedergelassenen gebraucht. Denn um den finanziellen Engpässen zu begegnen, geht in den Krankenhäusern der Trend zur Ambulantisierung. Weniger und kürzere stationäre Aufenthalte. Auskurieren daheim ist angesagt, wenn möglich, so Britt Ismer, Vorstandsvorsitzende der Berliner Krankenhausgesellschaft.
Dafür müssen die Strukturen, die Rahmenbedingungen geschaffen werden. Das kann man ja in anderen Ländern sehen. Warum soll das in Deutschland oder in Berlin anders sein? Und wenn diese Strukturen und Rahmenbedingungen geschaffen würden, dann wird sicherlich ein sehr großer Anteil der bisher stationär behandelten Patienten auch ambulant behandelt werden können.
Patientensteuerung ist das andere Stichwort, das immer wieder fällt. Künftig soll die Hausarztpraxis die erste Anlaufstelle sein. Im sogenannten Primärarztsystem werden dort frühzeitig die Weichen gestellt. Welche Behandlungen sind erforderlich, welche Termine überflüssig? Damit das funktioniert, müsste allerdings die Versorgung gewährleistet sein und da sieht es schlecht aus. Derzeit fehlen in Berlin vor allem im Osten der Stadt niedergelassene Ärzte. Allein 118 Hausarztsitze sind unbesetzt. Zahlreiche Ruhestände in den kommenden Jahren werden die Situation weiter verschärfen.
Der Bericht von RBB24-Reporterin Oda Tischewski. Nach Brandenburg. Fast 79 Milliarden Euro hat der Staat für die Kinder- und Jugendhilfe im Jahr 2024 ausgegeben, so Zahlen der Bundesregierung. Das belastet die Landkreise und Kommunen. Sie zahlen viele der Hilfeleistungen. Deshalb gibt es jetzt Überlegungen, an dieser Stelle zu sparen. Der Paritätische Wohlfahrtsverband hat vor kurzem eine Sparliste öffentlich gemacht, die Bundesländer und Kommunalvertreter erarbeitet haben. Über die Lage in Brandenburg berichtet RBB24 Landespolitik-Reporter Thorsten Südow.
Vanessa ist 18 Jahre jung, lernt in der 10. Klasse und will auf der Gesamtschule in Eisenhüttenstadt das Abitur schaffen. Vanessa wohnt seit mehr als 2 Jahren im betreuten Einzelwohnen des Evangelischen Jugend- und Fürsorgewerks in Eisenhüttenstadt.
Ich habe meine eigenen Sachen zu tun, ich bekomme Hilfe, wenn ich Hilfe brauche. Und bei mir war auch ein Ziel, eine Sparkassenkarte zu errichten. Weil bevor ich 18 wurde, meine Eltern die hatten und jetzt lerne ich mit der Zeit mit der Karte umzugehen.
In Vanessas Nachbar-WG wohnt Fidelis, der vor 3 Jahren als minderjähriger Flüchtling ohne Eltern aus Nigeria in Eisenhüttenstadt ankam und aufgenommen wurde. Sein Betreuer im IJF-Heim half Fidelis beim Lernen und beim nächsten Schritt.
Und er hat mir geholfen, Bewerbung zu schreiben und es hat geklappt endlich. Und endlich habe ich mein Asylantrag unterschrieben, also eine Ausbildung als Industriemechaniker zu machen.
David Magnetta betreut die jungen Erwachsenen in Eisenhüttenstadt auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit. Sollten Bund und Kommunen künftig mittelstark kürzen, hätte das für seine Gruppe und die Gesellschaft drastische Folgen.
Ganz hart gesagt, drohende Obdachlosigkeit, kein Zugang zum ersten Arbeitsmarkt. Wahrscheinlich Schulversagen.
Der Paritätische Wohlfahrtsverband hat die von der Politik als Ideensammlung bezeichnete Streichliste öffentlich gemacht. Er fordert, die Unterstützungszahlungen für junge Erwachsene zwischen 18 und 27 Jahren dürften nicht gekürzt werden. Das müsse die rot-schwarze Landesregierung dem Bund klarmachen, sagt Andreas Kaczynski vom Paritätischen Brandenburg.
Die haben keinen familiären Hintergrund, der sie stützen kann. Die haben häufig auch sonst sozusagen schlechtere Perspektiven. Wenn man die jetzt einfach so sozusagen entlässt, kann man davon ausgehen, dass nicht wenige von denen auf der Straße landen.
Über künftige Einsparungen, unter anderem in der Jugendhilfe, will Brandenburgs Sozialminister René Wilke von der SPD sachlich diskutieren. Die bekannt gewordene Liste sei nicht endgültig.
Aber man kann das so nicht weiterlaufen lassen. Also man muss an das System ran, weil diese Kostensteigerungen sind so nicht erklärbar und auch nicht hinnehmbar.
Wie stark Kürzungen in der Kinder- und Jugendhilfe ausfallen, werden die Haushaltsentscheidungen im Bundestag in den nächsten Monaten zeigen.
RBB 24 Landespolitikreporter Thorsten Südow.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Von Silvia Wassermann und Silja Sodke. Erst 2,5 Jahre wohnten Melanie Lemke, Henry Schilling und die gemeinsame Tochter in ihrem sanierten Haus im brandenburgischen Samund. Dann hat ein Brand alles Hab und Gut zerstört. Ausgelöst vermutlich durch eine Powerbank, die zum Aufladen auf dem Sofa lag. Ein folgenschwerer Schock und Verlust für die Familie, aber doch hat sie am Ende etwas gewonnen. Die Erinnerungen an den Unglückstag vor 5 Wochen sind noch ganz frisch.
Dann steckte er den Schlüssel in die Tür und schloss auf und in dem Moment sagte er dann nur, Scheiße, Melles brennt.
Ja, der Brand ist entstanden durch ein elektrisches Gerät, was am Ladekabel hing und wo anscheinend der Akku geplatzt ist oder hochgegangen ist oder so, währenddessen wir nicht da waren. Und dadurch ist hier ein Möbelstück abgebrannt, die Couch. Und die hat halt den Schaden verursacht.
Rauch und Ruß sind durchs ganze Haus gezogen. Möbel, Fußböden, Lampen, alles schwarz. Angekokelte Tapetenreste hängen von den Wänden herab. Der schwarze Film und der beißende Brandgeruch durchdringen alles. Laut Gutachter ein Totalschaden.
Unbeschreiblich, weil man wirklich alles verloren hat, ne? Also den Abend, wo es passiert ist, wir standen draußen und man hat ja wirklich nur noch das, was man am Leib getragen hat, ne? Die Kleidung, mehr hat man nicht mehr. Keine Zahnbürste, kein gar nichts. Es ist einfach alles weg.
Trotzdem versucht die Familie, Dinge zu retten. Aber Ruß und Brandgeruch haben sich überall festgesetzt, erzählt Melanie Lemke.
Also teilweise ist es wirklich so, dass die Sachen, die wir sauber gemacht haben, dass nach 2 bis 3 Tagen kommt wirklich der Geruch wieder.
Es ist vorerst der letzte Gang von Familie Schilling-Lemke durch ihr Haus. Am nächsten Tag kommen die Container und alles wandert auf den Müll. Aber die Hilfsbereitschaft in Samund ist groß. Nach dem Brand ist die Familie bei Nachbarn untergekommen. Und Nachbarin Jeanette Schwericke hat noch eine Überraschung. Die Grundschule hat einen Kuchenbasar für die Familie veranstaltet.
Ich freue mich ganz doll, dass ich euch heute 602,47 € überreichen darf.
Und vielen lieben Dank.
Ja, alle waren mit Herzblut dabei, haben sich ganz doll gefreut und wollen euch einfach so zeigen, ihr seid nicht alleine.
Vielen lieben Dank.
Die Versicherung zahlt zwar, aber das deckt längst nicht alle Kosten. Und deswegen hat Nachbarin Jeanette Schwericke im Netz eine Spendenaktion bei GoFundMe gestartet.
Und da sind jetzt schon, Stand heute, 10.375 € zusammengekommen. Bin ich total happy.
Für Melanie Lemke sind diese unerwartete Solidarität und Unterstützung ein Lichtblick in dunklen Zeiten.
Das ganze Dorf hat gefragt nach Hilfe, hat uns Hilfe angeboten. Also wirklich Wahnsinn, wie das Dorf hier zusammenhält.
Melanie, Henry und Tochter Miriam haben mit ihrem Dorf Samund Glück im Unglück und warme Momente und Geborgenheit in der schweren Zeit gewonnen. Jetzt wird saniert. Wenn alles glatt geht, ist die Familie in 1,5 Jahren wieder in ihrem Haus.
Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Merit Reh am Mikrofon.
Sie mögen es auch mal ausführlich mit einem Blick hinter die Kulissen der Brandenburger und Berliner Politik? Dann empfehlen wir Ihnen unseren landespolitischen Podcast Spreepolitik. Immer freitags mit einer neuen Folge in der ARD Sounds App.